herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Erzähl mir von Wien, den akustischen Spaziergängen durch diese schöne Stadt. Ihr seid es ja gewohnt, dass ich mit Fritzi und euch durch Wien spaziere. Diese Folge und diese Staffel ist aber ein bisschen anders, denn ich erzähle derzeit nicht von Wien, sondern sammle andere Geschichten. Aus diesem Grund erkundet Fritzi in der kommenden Episode mit einer besonderen Moderatorin und Zuhörerin diese schöne Stadt, mit ihrer Tochter Daniela. Gemeinsam besuchen sie in dieser Staffel Orte, mit denen die beiden etwas Besonderes verbinden. Ich wünsche euch viel Spaß bei diesen Spezialfolgen und bis bald. Auf Wiederhören inzwischen.
Erzähl mir von Wien. Geschichte und Geschichten präsentiert von Edith Michaela und Fritzi Kraus.
Herzlich willkommen zur neuen Folge. Servus Fritzi.
Servus Daniela.
Erzähl mir von Wien.
Gerne.
Ich hätte gern, dass du mir heute erzählst von einer kleinen Kapelle, an der ich manchmal vorbeigehe. Und zwar ist die in der Leihstraße im 20. Bezirk. Kannst du mir über diese kleine Kapelle was erzählen?
Ja, kann ich dir was erzählen. Und zwar ist das Forsthausgasse Leihstraße.
Ja, vielleicht sollten wir das kurz verorten.
Ja, für Leute, die nicht vorbeigehen. Das, ja. Und zwar vielleicht am gescheitesten, wenn man sagt, wenn man die Brigittenauer Lände weiterfährt und wollte auf die Nordbrücke.
Wenn man von der Stadtseite kommt.
Wenn man von der Stadtseite kommt, ist, bevor man eben auf die Autostraße fährt, kann man rechts abbiegen. Und das ist die Forsthausgasse und da kommt man dann sofort zu diesem Platz, Park, was auch immer, wo diese Kapelle steht und wo wahrscheinlich die meisten Autofahrer vorbeifahren und entweder die Kapelle gar nicht sehen oder sich so wie du fragen.
Es ist zumindest gescheiter, man geht zu Fuß oder fährt mit dem Fahrrad.
Ja, da sieht man es.
Und warum steht die dort?
Das ist eben die Brigitta-Kapelle und die ist übrigens das älteste noch bestehende Bauwerk in der Brigittenau.
Aha, dann muss ich gleich nachfragen, von wann ist sie?
Die ist, gebaut 1650 wahrscheinlich, so herum. Und da gibt es jetzt zwei Legenden, warum die dort steht.
Warte, 1650, das heißt, das war im Prinzip Donauauen.
Es war Donauauen, das hat Wolfsau geheißen, ja. Das Ganze. Von dort weg, also von, nicht von dort weg, aber in der Nähe, und in der Nähe der heutigen Floridsdorfer-Brücke, war die zweitlängste Brücke, die es damals gegeben hat über die Donau, und das war die Wolfsau-Brücke. Wolfsbrücke. Weil das Ganze hat eben Wolfsau geheißen.
Da waren höchstwahrscheinlich Wölfe.
Ja, ziemlich sicher. Und am nordseitigen Ende der Brücke, also am linksseitigen, also heute linksseitigen, ja, Donauufer, war die Wolfsschanze. Also ganz einfach ein Schanzwerk gegen Angriffe.
Was ist ein Schanzwerk?
Naja, ein Bollwerk, eine Verteidigung. Und bis 1650 ist zwar der 30-jährige Krieg schon aus gewesen.
Der war 1648 aus, ne?
War 1648 aus. Aber 1645 sind die Schweden bis vor Wien gekommen. Bis zu dieser Wolfsschanze.
Oh, so weit in den Süden.
Genau, die haben es auch eingenommen und da hat der Kaiser Ferdinand III., der großer Gegenreformator, hat seinen Bruder.
Die Schweden waren Protestanten.
Obwohl zu dieser Zeit, 1645, war das schon lange kein Glaubenskrieg mehr, sondern ganz einfach ein politischer Krieg.
Und totales Chaos.
Totales Chaos hat Europa. Total, ich glaube, ein Drittel der Bevölkerung von Europa ist gestorben. Also man weiß, also es war wirklich einer der ärgsten Kriege. Und noch dazu, wie eben die Schweden gekommen sind, haben die Soldaten, die eben teilweise auch über die Brücke gekommen sind, die Pest auch eingeschleppt, oder glaubt man. Noch, also das nur nebenbei erwähnt. Okay, also die Schweden haben diese Wolfsschanze erobert und der Kaiser hat seinen Bruder, dem Leopold Wilhelm, zweimal in diesem Krieg den Oberbefehl gegeben und in dem Fall auch. Und es ist den Soldaten gelungen, die Wolfsschanze zurückzuerobern.
Den habsburgischen.
Den habsburgischen, den kaiserlichen. Aber die Schweden haben vorher schon, also natürlich geschossen, klarerweise im Krieg, und angeblich, also die Legende sagt, dass an der Stelle, wo jetzt die Kapelle ist, das Zelt vom Oberbefehlshaber von Leopold Wilhelm gestanden ist, und der ist dort drinnen gekniet und hat gebetet, und die Kugel ist über ihn durchs Zelt, und ihm ist nichts passiert. Das ist die eine Legende, warum die Kapelle dort steht. Und die zweite Legende ist, dass 1648 der Kaiser wahrscheinlich auf Jagd war oder was auch immer und hat dort vom Ende des Dreißigjährigen Kriegs und vom Westfälischen Frieden erfahren.
Ah, das ist schon interessant, dass aber da zwei Dreißigjährige Krieg-Legenden jetzt unabhängig voneinander sich um diese Brigitta-Kapelle
ranken. Na klar, das ist wieder logisch, weil die Brigitta ist ja eine schwedische Heilige eigentlich.
Aha, na, aber das ist dann, finde ich, nicht logisch.
Nein, aber die Legenden um den Dreißigjährigen Krieg, ich finde das eigentlich auch sonderbar, dass die, also ich kann mir das nur deswegen vorstellen, weil die Schweden waren ja protestantisch. Und die Brigitta, die Heilige war Mystikerin, Birgitta hat die eigentlich heißt, eine Mystikerin, die im 14. Jahrhundert gelebt hat.
Und eine Märtyrerin auch, oder was?
Nein. Ist im Übrigen seit, glaube ich, 1999 zusammen mit der Edith Stein und mit der Katharina von Siena eine Schutzheilige von Europa.
Aha.
Hat der Papst Johannes Paul II. Also zur Schutzheilige gemacht. Gut, aber das ist jetzt nicht wichtig, sondern ich glaube eben, dass diese heilige Birgitta ja katholisch klarerweise war, wenn es vom Papst
ursprünglich.
Ja. Und dass sie gesagt haben, aha, ihr seht, sozusagen eine Katholische hat uns vor den Protestanten gerettet. Ich meine, das ist jetzt von mir, weil normalerweise müsste dort eine Kapelle stehen, die dem heiligen Nepomuk gewidmet ist. Wasserbrückenheiliger.
Stimmt, ja? Eine klassische Stelle für einen Brückenheiligen.
Ganz eine klassische Stelle. Gut, also das sind die Legenden. Die Tatsache ist, dass diese Kapelle 1650 erbaut worden ist, und man nimmt an, also damit das Jagdpersonal, das ja dort herumgerannt ist, in den Auen. Für Reisende, die über die Donaubrücke gekommen sind, und vielleicht auch für den Kaiser selbst, der ja wie alle Habsburger wahrscheinlich viel gejagt hat, eben als Gebetsmöglichkeit gedient hat.
Und das heutige ist noch die Original von 1650.
Naja, es ist im Grunde noch die Original, ja, in der Form und so weiter, ist natürlich sehr oft beschädigt worden, also relativ bald nach der Erbauung war die zweite Türkenbelagerung 1683. Da ist beschädigt worden, und vielleicht erlebt man dann noch, was dann später passiert ist.
Dort mit der Kirche.
Mit der Kapelle. War im Übrigen sehr lang bis zur, ich glaube bis 1855, das weiß ich jetzt nicht ganz genau, bis die Brigitta-Kirche am Brigitta-Platz gebaut worden ist, war das die einzige Betmöglichkeit.
Wirklich? Mhm. Wieso ist die Brigitta genau so arm an Kirchen? Stimmt, aber viele mir jetzt eigentlich auch aus der Brigitta-Kirche. Na, gibt es sicher noch, oder?
Ja,
müssen wir nachschauen. Aber dieser kniende Leopold Wilhelm, wer war der überhaupt?
Also der war der jüngere Bruder von Ferdinand III., vom Kaiser, also wie gesagt, ganz starke Gegenreformatoren. Er als jüngerer Bruder ist er für die geistliche Laufbahn bestimmt worden, hat auch drei oder vier Bistümer bekommen. War angeblich sehr gläubig, aber bitte, das bei einem Habsburger jetzt nicht.
Ja, das ist von Berufs wegen gläubig.
Ja, und ist dann eben auch zweimal vom Kaiser im Dreißigjährigen Krieg als Oberbefehlshaber eingesetzt worden.
Das ist ja komisch eigentlich, ein Geistlicher.
Ja, war. Hat aber immer einen Feldherrn natürlich zur Seite gehabt, also zum Beispiel den Piccolomini, sehr, sehr bekannt aus der Wallenstein-Trilogie von Schiller. Und hat sie aber offensichtlich immer mit denen irgendwie dann zerstritten. Also
wer war der Piccolomini? Ein Italiener.
Das war Feldherr im.
Ja, Piccolomini, der muss sehr klein gewesen sein.
Daniela.
Okay, gut, hier auf, blöd zu sein.
Doppelt klein. Und das war aber, Feldherr zu sein, war er vielleicht gar nicht so prädestiniert. Ganz bekannt ist er deswegen geworden.
Wer jetzt, der Piccolomini oder?
Nein, der Leopold Wilhelm. Ja. Bekannt ist er deswegen geworden, weil der spanischen Habsburger, also in dem Fall Philipp IV., hat ihn eingesetzt als Statthalter in den spanischen Niederlanden, also im heutigen Belgien.
Im heutigen Belgien, ja.
Und dort war zur Zeit...
Wann war das? Das war nach dem Dreißigjährigen Krieg.
War nach dem, 1648, glaube ich, hat, oder 1647 ist er dort eingesetzt worden als Statthalter. Und das war die Zeit der Revolution in England, der Cromwellschen. Und da haben ja sehr viele Adelige aus England flüchten müssen und haben Geld gebraucht und haben ihre Sammlungen verkauft, ja, die Kunstsammlungen. Und der Leopold Wilhelm hat sehr viele von diesen Kunstsammlungen aufgekauft.
Und damals moderne Kunst oder eher so schon damals altes Zeug?
Ja, unterschiedlich, total unterschiedlich. Und hat aber auch andere Sachen gekauft. Der David Denier, man sieht im Kunsthistorischen Museum, gibt es ein großes Bild, von Denier, der Leopold Wilhelm in seinen Sammlungen. Und
der Denier hat den Leopold Wilhelm gemalt.
Gemalt ist ein sehr interessantes Bild. Da sieht man sehr, sehr viele bekannte Bilder. Wo man weiß, dass aus den englischen Sammlungen sind. Zum Beispiel die Heilige Margarete von Raphael verschiedenes andere, ganz ein bekanntes. Es sind die drei Philosophen von Giorgione, also das ist, und das war aber schon.
Und dieses hängt permanent im KHM.
Genau, Bild. Weil der Leopold Wilhelm hat dort auch Kriege geführt gegen Frankreich, meistens war aber total, erfolglos und ist dann nach 10 Jahren zurückgekommen nach Wien und hat seine Sammlung mitgebracht und hat die Sammlung seinem Neffen, dem Kaiser Leopold I., dem Fotzenbrödel, vermacht. Und das ist dann in die kaiserlichen Sammlungen und damit ins KHM gekommen. Und wenn man sich Bilder anschaut, also den Giorgione zum Beispiel, im Internet sucht, KHM, da ist ja immer Provenienz angegeben. Und da ist eben Leopold Wilhelm, beziehungsweise ist auch dieser englische Sammler, von dem das gekommen ist, angegeben.
Von dem er das erworben hat,
angegeben.
Okay, spannend. Und das heißt, da sieht man auch eigentlich dann auf dem einen Bild, wie die gehängt waren in der Sammlung.
Ja, ganz, also barock. Eng an eng, also ganz, ja. ganz Dings, mhm. ja.
Gut, okay, und dieser Leopold Wilhelm, der Betende, ja, militärisch hast du gesagt, war er in den spanischen Niederlanden nicht erfolgreich und dann ist er zurückgekommen.
Entschuldige.
Aber der hat eigentlich mit der Kapelle, außer dass er dort gekniet ist im Zelt oder auch nicht, nichts zu tun. Der hat sie nicht zum Beauftragten.
Beauftragt hat sie der Dritte, es ist nur über den...
Wer hat sie beauftragt?
Der Ferdinand der Dritte. Entschuldige. Es ist über die Kapelle hat 3 Eingänge. Also die ist Oktogon. Und hat so ein zeltartiges Dach mit oben einer Laterne. Kann sein, dass durch diese Form diese Legende aufgekommen ist. Und schon aus dem 17. Jahrhundert stammt das Altarbild, das eben entweder den Leopold Wilhelm oder den Ferdinand III., das weiß man nicht genau, betend zeigt. Und außen, ist relativ schlicht im Frühbarock, sind über diesen 3 Eingängen Wappen. Und da sagt man die Literatur, einerseits es sind Wappen von Leopold Wilhelm, andererseits vom Kaiser. Und ich glaube aber, dass vom Kaiser Ferdinand III. Das Wappen ist. Über allen 3 Eingängen.
Dreimal das Gleiche.
Und über den Haupteingang ist eine Sonnenuhr, die von Kastanien beschattet wird.
Das ist aber unpraktisch.
Relativ schon, ist auch immer moniert worden, das ist eigentlich sehr sonderbar.
Was? Da stehen Kastanienbäume.
Ja, das ist also, ja.
Na gut, die hat halt später wer hinpflanzt.
Ja, aber sie waren ja zumindest Anfang des 19. Jahrhunderts schon da.
Okay. Gut, das ist aber wirklich nicht so praktisch. Ja, und wer war der Baumeister oder Architekt?
Sehr bekannter damals, also auch heute noch bekannter, Filiberto Lucchese. Das war ein ganz bekannter frühbarocker Baumeister, die sind alle aus dem Tessin gekommen. Das waren so ganze Familien. Mhm. Er war so ein Gespann mit Giovanni Denkala. Mhm. Und die haben etliche Gebäude gebaut, zum Beispiel das Abensberg Traun, das an der Stelle war, wo jetzt das Balliferstl ist. Als Herrengassenfreiung. Und das gibt es aber nicht mehr. Mhm. Was es aber noch gibt, ist einerseits der Leopoldinische Trakt der Hofburg, wo der Bundespräsident residiert jetzt. Dieser lange, schlichte Bau, also typisch frühbarock.
Und den hat der Lucchese entworfen?
Den hat der Lucchese, das ist der Baumeister. Und das Zweite ist eine recht interessante Geschichte. Die Fassade von der Kirche am Hof ist von ihm.
Aha, das ist so eine schmale Fassade.
Na schmal, das ist diese theatermäßige mit
ja,
den.
Ja.
Und da hat man sehr lange geglaubt, also eigentlich bis quasi 20, 30 Jahre, also wirklich rezent, dass die von Carlo Carlone ist. Und dann hat man gefunden, in Rom, in den Archiven von den Banabiten, eine Zeichnung zur Neugestaltung der Michaelerkirche, die ja von den Banabiten, also da waren ja die Banabiten. Und die ist fast eins zu eins die Fassade von der Kirche am Hof. Und die Michaelerkirche, und da weiß man aber, dass das der Filiberto Lucchese gemacht hat. Und die Michaelerkirche ist also nicht umgestaltet worden, aber genau diese Fassade ist von der Kirche am Hof. Und drum ist jetzt ganz einfach, wird angegeben,
dass der Filiberto Lucchese war. Aha, interessant. Ich habe den Filiberto Lucchese nicht gekannt, aber das sagt nicht viel. Wie war es dann, also was ist dann passiert mit der Kapelle? Du hast gesagt, Türkenbelagerung.
Ist aber schon, also 1683, ist aber schon 1695 wieder aufgebaut gewesen. Dann hat man, nach 1750, hat es dann ganz einen berühmten, den Brigitta-Kirchtag, oder Kirtag, um die Kapelle herum gegeben. Das war, hat zwei Tage gedauert, war eine ganz fröhliche Angelegenheit, wie halt die Wiener gern, wenn sie keinen Saal gehabt haben, haben sie halt
einen Kirtag gemacht, ein Riesenremitemi.
Ein Riesenremitemi.
Weißt du zufälligerweise, wann der immer war?
Der war am ersten Sonntag nach dem Vollmond im Juli. Er erinnert mich stark ans Radiatra in
also ein Sommerfest. Indien.
War ein Sommerfest, großes Volkfest. Wenn man den armen Spielmann vom Grillparzer liest, da wird das auch beschrieben.
Aha, also das war dann überregional bekannt, der Brigitta-Kirtag.
Ja.
Also ich meine, oder spielt der arme Spielmann im 20.
2. 20.
Ich kann mich nur mehr mit schwachem Grauen erinnern.
Ja, und das an die Schule verdirbt dann vieles, finde ich.
Ich hatte zumindest den armen Spielmann.
Aber der ist 1848 im Revolutionsjahr verboten worden.
Der Kirtag.
Der Kirtag.
Also, na gut, weil da waren natürlich wahrscheinlich nicht die Adligen, die dort gefeiert haben.
Nein, und das ist auch deswegen, es ist verboten worden, es ist dort der Robert Blum erschossen worden. Das war ein Liberaler, ein Deutscher, der nach Wien gekommen ist und eigentlich Immunität genossen hat, weil der war einer von denen, die in der Paulskirche in Frankfurt, führt jetzt zu weit.
Ja, der ist mir unlängst untergekommen, der Robert Blum, aber ich weiß nicht mehr in welchem.
Ja, ganz bekannt, und der ist total widerrechtlich erschossen worden. Also das war gegen Völkerrecht, ist der erschossen worden. Und ich glaube, nachdem, auf jeden Fall nachdem der Wien die Schgrätz Wien wieder erobert hat, ist der Kirtag verboten worden. Und dann ist die Kirche eigentlich profanisiert worden.
Aha, das gab es damals auch schon.
Sie ist nicht profanisiert worden, sondern sie ist halt ganz einfach nicht mehr verwendet worden, wie es die
Brigitta-Kirchen gebaut haben.
Und sie ist sogar teilweise als Ziegenstall verwendet worden.
Bin schockiert.
Ja, Das hat niemand gekümmert, aber dann ist einer gekommen und der hat gesagt, der möchte ein Wirtshaus dort drinnen machen. Und das hat dem Franz Josef, dem Kaiser, nicht gepasst. Um die Jahrhundertwende ist aber restauriert und neu geweiht worden. Ich weiß nicht, was der Anlass dazu war. Dann sind irgendwelche Missionarschwestern eingezogen. Und im Zweiten Weltkrieg hat es ziemliche Bomben oder hat es Bombenschäden bekommen. Und gegen Ende des Zweiten Weltkriegs sagt man auch die Literatur, dass es als Leichenkammer für SS-Männer verwendet worden ist. Andererseits sind dann russische Soldaten gekommen, die haben SS-Männer angeblich vor dem Altar erschossen und haben ihre eigenen toten Soldaten hineingelegt. Und sie ist dann wahrscheinlich auch wieder verfallen worden, ist aber Ende des 20. Jahrhunderts dann generalsaniert worden.
Und ist in Betrieb jetzt?
Ist in Betrieb, aber nicht mehr, also die alte Literatur sagt, sie ist russisch-orthodox, aber heute ist sie georgisch-orthodox.
Dort finden dann am Sonntag georgisch-orthodoxe Messen statt?
Nein, nicht jeden Sonntag, da gibt es, ich glaube, so circa 200 Mitglieder hat die georgische Gemeinde. Und ich wollte rein in die Kirche und habe angerufen, da gibt es eine Telefonnummer im Internet. Und der ist auch wirklich gekommen und wollte mir aufsperren, aber leider hat er zwei Schlüssel gebraucht und er hat nur einen mitgehabt. Also kann ich leider Gottes nicht sagen, wie es innen ist. Es ist also, das Altarbild ist aus dem 17. Jahrhundert, aber das Deckengemälde ist sogar Anfang 20. Jahrhundert.
Aha, sehr interessant. Ja, und regional hat ja die, oder lokal hat ja die Brigitta-Kapelle noch eine ganz besondere Bedeutung. Enthüllst du uns die auch noch?
Genau, nach ihr ist die Brigitta benannt. Also zuerst der Ort und später dann der Bezirk, der 20.
Sehr schön. Und das nehmen wir zum Anlass und gehen nächstes Mal gleich im 20. Bezirk weiter.
Genau.
Dann sage ich vielen Dank. Servus, Fritzi.
Servus, Daniela.
Bis zum nächsten Mal.
Spazieren Sie mit uns auch online auf den gängigen Social-Media-Plattformen und www.erzählmirvon.wien. Und abonnieren nicht vergessen.